Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Nie zuvor wurde so viel Vermögen verteilt, nie zuvor gab es in Familien darüber so viel Streit. Rund 400 Milliarden Euro werden in Deutschland jedes Jahr vererbt oder verschenkt, so die Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI. Und bei der Testamentseröffnung, da tun sich oft Abgründe auf. Es wird in Familien um Geld, um Gold, um Grundstücke gestritten, um Häuser, Möbel, Bilder, Ungerechtigkeiten und Familiengeheimnisse kommen zum Vorschein. Wut und Neid unter Geschwistern, manchmal aufgestaut seit Kindertagen, brechen sich Bahn. Es ist ein Stellvertreterkrieg, der oft Mediatoren und Psychologen beschäftigt und nicht selten vor Gericht endet. Aber warum eskaliert der Streit ums Erbe so oft? Kann man überhaupt konfliktfrei vererben? Und worauf kommt es dabei an? Sprengkraft für die Familie, der Streit ums Erbe, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich in Zürich Gabrielle Rütschi, systemische Psychologin und Therapeutin und Autorin des Buches Erbenbüchse der Pandora. Guten Morgen, Frau Rütschi.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Und zugeschaltet aus Bielefeld begrüße ich Stefan Konrad, Fachanwalt für Erbrecht und Mediator. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Konrad.
Guten Morgen, Frau Wiesler. Guten Morgen, Frau Rütschi.
Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir Ihre Geschichten hören, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende. Was sind Ihre Erfahrungen mit dem Erben oder Vererben? In der eigenen Familie oder in Ihrem Umfeld, bei Freunden, Bekannten, Kollegen, wie ist das abgelaufen? Und was haben Sie dabei vielleicht auch für Ihr eigenes Vermächtnis gelernt? Oder stecken Sie noch mittendrin im Erbstreit? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Erben gemacht? Dazu hat sich meine Kollegin Dorte Hinrichs schon mal vorab umgehört.
Ich habe durchaus schon mal geerbt, ja. Ich habe mit meiner Schwester zusammen geerbt und es war gerecht verteilt.
Leider nicht. Ich werde nichts erben, beziehungsweise ich habe nichts geerbt. Ich habe sogar für meine Eltern was einstehen müssen. Aber das fand ich völlig in Ordnung. Das, was ich habe, habe ich mir selbst erarbeitet und das ist super. Das, was ich dann noch habe, so, wenn ich dann hier abtrete, das gebe ich in meine Stiftung.
Ich weiß nur, dass ein Kollege von mir mal ein Haus von seinen Eltern geerbt hat. Der hatte noch einen Halbbrunnen und der musste dann ausgezahlt werden. War aber auch ein bisschen problematisch. Der wollte eigentlich mehr haben. Angeblich wäre das Haus mehr wert gewesen etc.
Ja, ich habe mal geerbt, als meine Mutter verstarb und mein Vater schon längst tot war. Aber das war nicht der Rede wert. Da musste ich mit meinen Schwestern abstimmen, ja.
Wenn es Vererbe gibt, ne, da zanken sich die Leute immer. Immer. Also von 10 Familien, wo ich weiß, waren mindestens 8 dabei, wo sie sich geärgert haben, nur gezankt haben, wenn es ums Erbe ging, ne?
Im Moment noch nicht, weil bei uns ist erstmal nur mein Vater gestorben, meine Mutter lebt noch. Meine Eltern haben ein Testament gemacht, sodass wir beide zu 50% erben werden. Ich hoffe, dass das dann auch gerecht über die Bühne geht, wobei ich schon auch Sorge habe, dass mein Bruder schwierig wird. Es ist nicht so leicht, mit meinem Bruder zu sprechen, sodass ich mir schon überlegt habe, einen Mediator einzuschalten, wenn meine Mutter mal gestorben ist und dann sozusagen es ums Erbe geht.
Ein Fall für Sie dann, Herr Konrad. Als Fachanwalt für Erbrecht seit 20 Jahren kennen Sie sich ja mit den juristischen Dimensionen aus, aber Recht haben und Recht bekommen sind ja bekanntermaßen zweierlei und beim Erben geht es ja meist um was ganz anderes als um juristische Fakten. Aber zunächst mal faktisch. Wann horchen Sie erstmal als Anwalt auf, wenn Familien oder Menschen, die ihr Erbe regeln wollen, zu Ihnen kommen? Wann ist Streit vorprogrammiert, wenn etwas wie geregelt oder auch nicht geregelt ist?
Also im Allgemeinen, wenn die Menschen zu mir kommen, dann ist ja der Streit schon da. Also sonst suchen sie einen Anwalt im Allgemeinen nicht auf. Ich kann also nur sagen, dass ich nicht weiß, wie viele Erbsachen ohne Streit abgewickelt werden, weil die suchen niemals einen Rechtsanwalt auf und die machen das untereinander. Das habe ich auch schon erlebt.
Ich habe mal gelesen, jedes fünfte Erbe endet im Familienstreit.
Ja, wie man das ermitteln will, weiß ich nicht ganz. Aber ist auch egal. Letztendlich kommen zu mir aus allen Bereichen Leute, die sich ums Erbe streiten. Und zwar unter den Geschwistern, von Eltern zu Kindern, von Eltern zu Enkelkindern, je nachdem, wer übersprungen worden ist, zum Beispiel in der Erbfolge, das ist ja möglich. Man kann ja zum Beispiel ein Kind auf den Pflichtteil setzen und sagt, Enkel sollen irgendwas kriegen. Da muss sich sozusagen der Elternteil mit dem Kind auseinandersetzen, um seinen Pflichtteil zu erhalten, was immer nicht ganz schön ist.
Worum wird denn heftiger gestritten aus Ihrer Erfahrung? Was sind so die Fälle, die zu Ihnen kommen?
Es wird über alles Mögliche gestritten. Also man muss ja immer sehen, dass so ein Erbfall das Ende einer langen Beziehung miteinander ist. Man ist eigentlich der Meinung, wir müssen das jetzt regeln, unsere Streitigkeiten untereinander auch, da wir danach überhaupt keinen Kontakt mehr haben, wenn die Leute sich sehr, sehr streiten. Ne, dann ist eine Aufarbeitung der Kindheit zum Beispiel erforderlich. Weil das eine Kind sagt, ich bin immer schon zurückgesetzt worden, mein Bruder ist bevorzugt worden und jetzt soll aber mal Gerechtigkeit herrschen. Mit diesen Gedanken kommen die dann in einer Erbsache zum Anwalt und sagen so, das möchte ich jetzt aber auch geregelt haben und zwar bis ins Detail. Da sind die Leute sehr akribisch teilweise und sagen auch, mir geht es ums Prinzip. Wobei ich das immer schon ein bisschen misslich finde, weil das Prinzip des Mandanten muss nicht unbedingt mein Prinzip sein.
Sind das dann eher die großen, wertvollen Dinge, um die gestritten wird oder die mit hohem ideellen Wert?
Das spielt überhaupt keine Rolle, um was gestritten wird. Also man kann sich um Mantel streiten, man kann sich um eine alte Medaille, die der Vater bekommen hat, kann man sich streiten. Man kann sich um alles streiten. Und das wird auch rege getan.
Frau Rütschi, wir sprechen über die Sprengkraft des Erbens für Familien. Das erleben Sie in Ihrer psychologischen und therapeutischen Praxis nicht selten. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Erben, Büchse der Pandora. Welche Büchse öffnet sich da, wenn es ans Erben geht?
Ja, ums Erben, wenn es ums Erben geht, kommt diese subjektive, wie Herr Konrad gesagt hat, oder jeder hat ja das Gefühl in seiner Kindheit, er hätte noch etwas zu gut, oder das wird sehr oft übers Erben ausgetragen. Und deshalb öffnet sich die ganze emotionale Büchse, die ganze Familiendynamik kommt zum Vorschein. Und die subjektiven Ansprüche für Ausgleich wird sehr oft über das Materielle gemacht. Aber es geht um Emotionen.
Sie haben ja für das Buch reale Streitfälle zusammengetragen. Welcher war für Sie am eindrücklichsten?
Am eindrücklichsten war eigentlich jeder, weil für mich war es sehr erstaunlich, wie diese ganze Emotionalität über Kleinigkeiten ausgelebt wird. Also die, wie Herr Konrad gesagt hat, die akribische Art und Weise, übers Erbe Sachen auszutragen, so kommt es mir vor, das war erstaunlich bei jedem Fall. Was mich sehr erstaunt, ist bei dieser großen Summe von Geld, ist die unwahrscheinliche kriminelle Energie, die sich beim Erben entwickeln kann.
Was bedeutet das, die kriminelle Energie?
Die kriminelle Energie, das heißt Verschwinden von Testamenten, das heißt von Abhängen oder Mitnehmen von materiellen Werten. Das heißt in verschiedenen Fällen, wie ich auch beschrieben habe, das Leeren von Konten, besonders wenn die Person eine ältere Person ist, die gar keine Übersicht mehr hat und die dann eine Vollmacht gibt. Also es ist die ganze Breite von menschlichen Abgründen zeigt sich oft beim Erben. Und das ist natürlich das Thema, das mich vor allem erstaunt, wie die Menschen reagieren, wenn die Emotionen oder die emotionalen Defizite übers Geld ausgelebt werden, über das Materielle.
Welche Emotionen?
Wobei es auch umgekehrt geht, dass den Miterben unterstellt wird, sie seien kriminell. Also wenn zum Beispiel Vollmacht seine Eltern hatte, ne, da wird dann behauptet, das Konto ist leergeräumt worden oder ein älterer Mensch, der hat auch überhaupt keine Bedürfnisse. Der muss eigentlich gar nichts kaufen, der liegt in seinem Bett, isst und trinkt und dann war es das. Ne, und dann soll über jede Aldi-Quittung, in Anführungsstrichen, soll Nachweis erbracht werden, was da passiert ist. Ne, oder auch Pflege der Eltern. Wenn die Eltern von einem Kind aufopfern gepflegt wird und die anderen kümmern sich überhaupt nicht und die treten erst auf den Plan, wenn das Erbe da ist. dann gibt es immer Ärger.
Genau, ja. Genau, das meine ich auch. Es ist von beiden Seiten. Es sind Unterstellungen. Es ist aber so wie ein, wie gesagt, die Büchse der Pandora, die dann wirklich mit diesem Erbgang aufgeht.
Welche Emotionen stecken denn dahinter? Was ist der eigentliche Grund, wenn Erbstreitigkeiten so eskalieren?
Ja, welche Emotion?
Frau Frauen, Sie vielleicht als Therapeutin erstmal.
Bei Emotionen sind Sie eher gefragt.
Ja, für die Emotionen bin ich gefragt.
Als Therapeutin
also die Emotionen, genau. Die Emotionen, also wenn jetzt der Vater oder die Mutter stirbt, stirbt ja eine Person, die den ganzen emotionalen Aufbau praktisch miterlebt hat, die eine Familie ist eine Gruppe und eine Gruppe ist dynamisch und jedes Kind hat seine eigene Geschichte, seine subjektive Geschichte und natürlich auch seine Geschichte, die vielleicht gar nicht so ist. Und so handelt, das wird aufgebrochen. Wenn das, manchmal ist es unglaublich, wie erwachsene Menschen 50, 60 Jahre alt dann absolut kindliche, wie jetzt Herr Konrad auch gesagt hat, praktisch mit Beispielen kommen, wo ich denke, das ist ja verrückt, dass das immer noch da ist. Dieses Gefühl von nicht gesehen werden, ungerecht behandelt werden, der andere wurde bevorzugt. Und das sind ja die Emotionen, die anscheinend immer noch da sind in dieser dynamischen Situation einer Familie.
Und das ist der letzte Punkt, sozusagen. Ne? Ja. Die Eltern sind die Letzten, die das noch zusammengehalten haben. Und wenn der letzte Elternteil stirbt, dann haben die Kinder zum Beispiel das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht auf den Plan bringe, dann kriege ich das nie mehr hin. Das steht auch häufig dahinter.
Man erlebt ja auch, selbst wenn Kinder sich bis zum Tod der Eltern gut verstanden haben, dann bricht beim Erbe plötzlich der Krieg aus. Woran liegt das?
Das finde ich auch eine sehr spannende Geschichte. Also die Eltern hatten ja eine Kontrollfunktion und auch eine Machtfunktion eigentlich. Und sie hielten ja diese Familienatmosphäre. Es wurde geschwiegen. Also sehr, sehr viel wird natürlich auch, sind Heimlichkeiten in Familien. Kinder haben vielleicht schon Geld bekommen, das andere noch nicht. Ein Problemkind wurde sehr unterstützt finanziell. Es war einfach kein Thema, es durfte nicht angesprochen werden.
Das ist auch meine Erfahrung.
Herr Konrad, was war der eindrücklichste Fall an Erbstreit, den Sie erlebt haben?
Also da kann ich keinen besonderen hervorheben. Es ist immer mal heftiger, mal weniger heftig. Aber es geht tatsächlich bis zu Beleidigungen und Strafanzeigen. Und also da gibt es keine Grenze mehr nach oben. Mhm. Und auch wenn es um zum Beispiel bei Pflichtteilen, wenn es um die Darlegung dessen ist, was im Nachlass da ist, dann kann man ja sehr, sehr ins Detail gehen. Also zum Beispiel Geschenke unter Eheleuten, die müssen dargelegt werden seit Beginn der Ehe. Und ich habe da eine Tochter gehabt, die Ehe war 65 Jahre, hatte die bestanden, die wollte die letzten 65 Jahre alle Geschenke erklärt haben und offengelegt haben. Und vor allen Dingen derjenige, der die Forderung hat auf Offenlegung, der muss auch selber die Möglichkeit haben, das zu bewerten. Also der verpflichtet, der muss wirklich alles offenlegen. Ohne Ende.
Sie arbeiten ja auch als Mediator. Wann werden Sie in dieser Funktion eingeschaltet? Was erleben Sie da?
Leider viel zu wenig. Also ich halte das für besser, eine Mediation zu machen, als so Vergleichsgespräche zu machen. Weil die Mediation führt dazu, dass man auch die tatsächlichen Interessen dahinter, also hinter dem, was da so vehement vorgetragen wird, dass man die mal sieht. Das ist das alte Beispiel vom Mediator immer. Zwei Kinder streiten sich um eine Apfelsine und nachher stellt sich raus, das eine möchte den Saft und das andere braucht die Zesta für einen Kuchen backen und die könnten sich beide einigen.
Wenn sie reden würden.
Ja, wenn sie reden würden.
Wie läuft so eine Mediation ab für die das noch nicht erlebt haben?
Also es läuft so ab, dass sie zunächst einmal die Mediation vorbereiten. Und einer der Betroffenen muss ja bereit sein zu sagen, ich möchte jetzt reden. Also das geht ohnehin nur noch dann, wenn überhaupt noch eine Kommunikationsfähigkeit da ist. Und dann sucht sich einer Mediator und der Mediator wendet sich dann an die übrigen und schlägt einen Termin vor, schlägt und erklärt die Vorgehensweise, wie so eine Mediation abläuft. Und dann kommt es zu einem ersten Termin und da ist dann so eine Information und Themensammlung wird dann gemacht. Also was ist besonders wichtig für euch, was liegt euch am Herzen, warum streitet ihr euch überhaupt? Und wenn man das hat, dann versucht man mit so einer Gesprächstechnik herauszufinden, welche Bedürfnisse und Interessen stehen eigentlich dahinter. Ist es wirklich das Geld? Oder ist es braucht der eine das Geld, weil er gerade in einer sehr finanziellen schwierigen Lage ist und ist deshalb so aggressiv? Und dann findet man danach, versucht man dann irgendwie eine Interessenklärung und eine kreative Ideensuche. Am schönsten ist das immer, wenn man den Leuten sagt, was müsste man tun, um die Sache vollständig vor die Wand zu fahren? Da sind sie sehr, da gibt es ganz viele Ideen. Und wenn man dann sagt, so jetzt kehren wir das mal um. Und dann kommt man möglicherweise auf eine Regelung, mit der man leben kann und die alle Interessen berücksichtigt. Ist nicht immer so, aber das ist das Ziel eigentlich. Und danach kommt dann tatsächlich eine richtige Vereinbarung, die dann auch gültig ist.
Das heißt, die Lösungsvorschläge kommen von den Streitparteien
so
selbst?
So sieht's aus.
Wie lange dauert so ein Prozess?
Ja, also ich für meinen Teil sage, man kann das nicht über Wochen machen. Also man muss schon einen Zeithorizont annehmen, indem man meint, das kann auch klappen. Also wenn man Woche um Woche da sitzt und immer das Gleiche durchkaut, dann merkt man schon, das wird nichts werden. Also dann bricht man auch ab, weil auch die Kosten dann zu hoch werden.
Ja? Da war gerade irgendwas in der Leitung. Reden Sie einfach weiter, entschuldige. Aber wir haben einen Hörer in der Leitung. Vielleicht holen wir den zu der Gelegenheit einmal rein. Thomas Kruse hat uns angerufen aus Putlitz. Guten Morgen, Herr Kruse.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihre Erbgeschichte?
Ich werde nichts erben. Wir haben ein Berliner Testament gemacht, so dass ich übergangen werde. Und wir haben das testamentarisch so abgelegt, dass die da drin stehen und das Erbe annehmen, auch wieder ein Berliner Testament machen sollen, so dass das Grundstück oder das Haus in der Familie bleibt und jeder einen Rückzugsort hat. Denn ich bin nicht gierig.
Mhm. Was bedeutet das für Sie, dass Sie da übergangen werden?
Es heißt doch, ich werde ja nicht übergangen. Ich wohne hier und ich bin der Verwalter dessen, bis der Nächste das antritt. Nicht mehr. Und somit werde ich nie obdachlos. Das ist einfach der Grundgedanke. Und aus der Familie, wer es möchte, kann hierher kommen. Und wenn es ihm scheiße geht, kann er herkommen und kann hier wohnen.
Und war das ein Prozess, da hinzukommen zu dieser Regelung in Ihrer Familie oder war das von Anfang an klar?
Nee, ich bin eigentlich so aufgewachsen, mein Vater hatte eine Spedition und mir ist immer versprochen worden, dass ich das irgendwann erbe. Das hat aber nicht geklappt und aus dieser Erfahrung heraus haben wir einen Weg gesucht, dass ich mir diese Angst, dann nachher vor dem Nichts zu stehen, ein Stück weit nehmen kann. Und da ist das Berliner Testament eine für mich gute Alternative.
Also jetzt mal gerade, wenn ich da gerade mal was zu sagen
gerne,
darf. Das Berliner Testament bedeutet ja lediglich, dass die Eltern sich gegenseitig als Erben einsetzen und als Schlusserben die Kinder. Mehr bedeutet ein Berliner Testament nicht. Deshalb verstehe ich die Regelung nicht ganz, die Sie da getroffen haben.
Ganz einfach, dass ich bin ausgeschlossen. Ich werde nicht erben. Wir haben in diesem Berliner Testament festgelegt, dass nachdem, wenn wir beide nicht mehr da sind.
Also Sie und Ihre Frau.
Meine Frau oder ich, ja genau.
Ja.
Und danach, wir haben beide Kinder aus anderen Ehen und danach ist das so geregelt, dass die das kriegen werden, im Prinzip gleichberechtigt, aber wenn er einzieht, kriegt das selber auch nicht. Also es ist schwer zu erklären. Auf jeden Fall, jeder muss ausschließen, dass er es erbt.
Und haben Sie Geschwister, war das schwierig, das so zu verhandeln oder?
Nee, das ist das Glück. Ich habe also keine Geschwister. Persönlich ist es auch egal. Für mich ist einfach nur wichtig, dass wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, dass wenn die Familie darauf Lust hat, dieses Objekt als Rückzugsort zu sehen. Mhm. Ich finde es einfach merkwürdig für mich, dass ich kenne diese Erbgeschichten, weil wir das vor kurzem hatten. Und da kamen dann auch Brüder und Halbbrüder aus irgendeiner Ecke von der Seite meiner Frau, die dann plötzlich irgendwelche Ansprüche erhoben haben. Und da gab es kein Testament. Und dieses Theater wollen wir ausschließen.
Das heißt, da gab es dann richtig Streit.
Ja, da gab es eigentlich Streit. Da hat man vorher gesagt, ich will doch dieses Haus nicht. Und nachher ging es dann um irgendwelche Pelzmäntel, die man im Internet für 20 Euro kaufen konnte. Und die wurden dann so extrem hoch bewertet. Das war eine richtig lächerliche Aktion.
Vielen Dank, Herr Kruse, dass Sie angerufen und uns davon erzählt haben. Ich gebe das mal rüber an Herrn Konrad nochmal. Herr Konrad, sind solche Regelungen, die helfen können? Wir gehen ja gleich im zweiten Teil auch noch ein bisschen darauf ein oder sehr darauf ein.
Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich die Regelung immer noch nicht ganz verstanden. Weil entweder wird einer von beiden Erbe und der wird dann im Zweifelsfall allein Erbe einer der beiden Elternteile. Das schließt aber nicht aus, dass die Kinder noch Pflichtteilsansprüche haben, weil sie in diesem Erbgang ja sozusagen ausgeschlossen werden. Mhm. Deshalb dann zu regeln, dass das ein Familienheim ist auf Dauer, da bin ich sowieso immer ein bisschen skeptisch, weil wenn man über viele Generationen versucht, irgendwas aufrechtzuerhalten, dann kennen einen die Nachkommen nicht mehr, aber die hassen einen. Das kann ich Ihnen versichern.
Wir sprechen gleich nach den Nachrichten weiter und auch dann darüber, was können denn eigentlich die Menschen, die vererben, die Eltern im Vorfeld tun, um anderen Familienmitgliedern hinterher den Streit vielleicht zu ersparen. Sprengkraft für die Familie, der Streit ums Erbe beschäftigt uns auch nach den Nachrichten weiter und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Ihre Beobachtungen und Erlebnisse. Wie ist das Erben bei Ihnen in Ihrer Familie verlaufen oder was sehen Sie in Ihrem Umfeld? Was sehen Sie bei Freunden oder Bekannten? Und was denken Sie, wie könnten Erbstreitigkeiten verhindern oder aufgelöst werden? Erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Natürlich gern auch anonym, wenn Ihnen das lieber ist. Und wir haben noch eine Mail bekommen von Herrn Schacher, der sagt, bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf und entlarvt den Charakter der Verwandtschaft. Wenn Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat, dann hat der Teufel den Geldschein in 30 Sekunden erfunden. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Sprengkraft für die Familie. Der Streit ums Erbe steht weiter im Mittelpunkt und all das, was oft dahinter steckt, der Eindruck von Ungerechtigkeit, teilweise jahrzehntelang schwelende Gefühle von Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Geschwister durch die Eltern und der Zwang, jetzt als Erwachsene wieder zusammenzukommen und Dinge aushandeln zu müssen. Und auch in Patchwork-Familien mit noch mehr Playern auf verschiedensten Ebenen kann das dann noch ganz andere Herausforderungen haben. Warum ist das so? Wie kann diese Sprengkraft entschärft werden? Worüber sollten sich Eltern vorm Vererben Gedanken machen? Was sollte wie geregelt sein? Und welche Wege gibt es raus, wenn der Erbstreit schon in vollem Gange ist? Über all das möchte ich weiter reden mit meinen Gästen, dem Erbrechtsanwalt und Mediator Stefan Konrad, mit der Psychologin und Therapeutin Gabrielle Rütschi und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Was haben Sie erlebt beim Erben in Ihrer eigenen Familie oder in Ihrem Umfeld? Und was möchten Sie vielleicht anders machen? Wie möchten Sie das dereinst einmal selbst regeln für Ihren Nachlass oder haben es schon geregelt? Rufen Sie uns gern an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie möchten, bleiben Sie natürlich auch komplett anonym mit Ihrer Geschichte. Frau Rütschi, was passiert psychologisch in der Familiendynamik, wenn die Eltern sterben und diese Instanz wegbricht, sich alles neu sortieren muss? Es ist ja auch ein Rollenwechsel. Plötzlich werden aus Geschwistern, Cousinen, Enkeln in Erbengemeinschaft sozusagen Konkurrenten, richtig?
Das ist so. Es kommt natürlich darauf an, was die Haltung der Eltern war. Ich habe Familien erlebt, die sind sehr friedlich ging das zu, weil die Eltern immer zu Lebzeiten für eine offene Kommunikation gesorgt haben. Auch Konflikte wurden ausgetragen. Und überhaupt, es war eine offene Sprache. Der Tod war auch kein Tabu. Und es war auch klar, was die Wünsche der Eltern waren. Und keines der Kinder, ich habe jetzt eine Familie so in meinem Sinn, da wurden die Kinder auch, die haben alle studiert, das wurde immer auf ein Konto gut geschrieben. Also die Voraussetzungen fürs Erbe sind so optimal, wenn die Kinder das Gefühl haben, es gibt Gerechtigkeit und es ist eine offene Kommunikation. Die Eltern haben keine Geheimnisse oder irgendwie ein Kind bevorzugt. Das wäre die beste Voraussetzung, dass es kein Streit gibt.
Mhm. Herr Konrad, ich habe eine Hörerin, die anfragt, Andrea Brei, eine fachliche Frage. Mein Mann und seine Geschwister haben vor etwa 30 Jahren je zur Hälfte ein kleines Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten geerbt. Es wurde als Mietshaus mit günstigen Mieten belassen, keine Eigentumswohnung gebildet und der Anteil meiner Schwägerin wurde an beide Kinder mit Nießbrauch übergeben. Wir haben keine Kinder und mein Mann hat seine Hälfte noch. Er will sie mir im Rahmen des Berliner Testaments vererben, auch wenn das Haus älter ist. So sind doch die Grundstückspreise sehr gestiegen und ich werde die Erbschaftssteuer für das Haus nicht zahlen können. Muss ich dann verkaufen? Es sollte meine Altersvorsorge sein. Frage an Sie.
Also es gibt ja einen gewissen Steuerfreibetrag unter Eheleuten, der ist 500.000 Euro, zuzüglich ein Vorsorgebetrag, der allerdings gemindert wird um die kapitalisierte Rente, die man jetzt schon hat. Also es gibt 356.000 Euro, die sind nochmal frei, um eine eigene Vorsorge zu betreiben. Davon wird abgezogen dann das, was man jetzt schon an Rente hat, kapitalisiert. Den Rest wird man als Erbschaftssteuer erbringen müssen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie hoch ist diese Immobilie.
Sie können ja jetzt auch keine Einzelfallberatung machen, nur so allgemein. Mhm.
Also wie gesagt, diese Freibeträge bestehen und alles, was darüber hinaus geht, ist zu versteuern, wobei die Eheleute immer die beste Steuerklasse haben, also die wenigsten Steuern zahlen müssen. Das muss man dann konkret im Einzelfall muss man das berechnen.
Und eine ganz kurze Frage, auch noch eine Fachfrage. Wenn eine gütliche Einigung nicht möglich ist, kann man dann auch nur Teile des Nachlasses gerichtlich versteigern lassen, zum Beispiel ein Grundstück, oder behandelt das Gericht immer nur den kompletten Nachlass?
Nee, es geht ja darum, dass jeder Miterbe das Recht hat, die Erbengemeinschaft auseinanderzusetzen. Und auseinandersetzen kann man die Erbengemeinschaft nur, wenn der Nachlass teilungsfähig ist. Teilungsfähig ist im Prinzip nur Geld. Also muss alles zu Geld gemacht werden und dass auf dem Tisch sozusagen ein Haufen Geld liegt und der nach Quote verteilt werden kann. Einzelne Gegenstände zu versteigern, weil man eben gerade das verteilen will, das ist nicht zulässig. Also wenn man eine Teilungsversteigerung mit einem Grundstück macht oder mit mehreren Grundstücken, dann muss immer das Ziel sein, die Erbengemeinschaft komplett auseinanderzusetzen.
Amelie Gierling hat uns angerufen und wollte nur kurz rüber werfen, dass sie positive Erfahrungen gemacht hat. Sie waren 5 Geschwister, es gab ein Haus und andere Güter. Ein Bruder hat das Haus bekommen und der Rest wurde unter den 4 Mädchen aufgeteilt. Und am Telefon ist jetzt Frau Schmidt aus Wiesbaden. Guten Morgen, Frau Schmidt.
Ja, guten Morgen, hallo. Ich bin auch gerade in der Phase, wo ich meinen Pflichtteil geltend machen möchte. Also
das heißt, Sie sind gerade mitten im Erbe.
Ich bin auf der Suche nach einem Anwalt, der mich da vertreten kann. Mhm. Aber ich habe selber kein Geld. Ich kriege nur Bürgergeld und habe sonst auch keine Rücklagen. Also ich hab nichts Angespartes, konnte mir nichts ansparen. Und deswegen, ich fange mal von vorne an. Also ich habe einen Bruder und unsere Eltern sind verstorben. Bei meinem Vater werden es im November jetzt 3 Jahre. Also muss ich mich sputen, dass ich meinen Pflichtteil noch geltend machen kann, weil ich erst von 5 Jahren ausgegangen bin, dass ich 5 Jahre Zeit habe, bis mir jemand sagte, nein, ich habe nur 3 Jahre Zeit. Mhm. Also bei unserem Vater ist jetzt 3 Jahre, dass er tot ist und unsere Mutter, die starb vor 2 Jahren. Ja, und mit meinem Bruder verstehe ich mich leider nicht so gut und es gab da Familienstreitigkeiten und so weiter und das hat uns ein bisschen entzweit. Und mein Bruder ist als Alleinerbe von meinen Eltern eingesetzt worden, der hat das Haus, das Elternhaus bekommen und auch sonst eigentlich alles, was meine Eltern eben noch hatten, auch an Vermögen und so weiter. Und die 2 Autos, die mein Vater hatte, ist alles auf meinen Bruder übergegangen. Und oder vielmehr, meine Eltern hatten auch ein Berliner Testament und zuerst hat natürlich meine Mutter geerbt von meinem Vater. Und da unsere Mutter nun auch verstorben ist, also vor anderthalb Jahren ist sie gestorben. Mhm. Bin ich berechtigt, jetzt meinen Pflichtteil einzufordern. Und dazu muss ich aber meinen Bruder auffordern, dass der alles offenlegt, was zum Zeitpunkt des Todes unserer Mutter also was da an Vermögen da war. Mhm. Oder was sie von unserem Vater eben geerbt hat.
Und da kann ich oder vielleicht drei Tipps geben.
Gerne, Herr Konrad.
Punkt 1, die Verjährung beginnt am Ende des Jahres, an dem der Erblasser verstorben ist. Und von da an geht er 3 Jahre. Also nicht vom
Ja,
vom,
gut, da hätte ich also ne? noch bis Dezember Zeit. Aber
okay,
trotzdem.
Dann zweitens, wenn Sie kein Geld haben, dann gibt es Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe. Über die können Sie sich an einen Anwalt wenden. Und drittens, das Einfordern unterbricht die Verjährung des Pflichtteilsanspruchs nicht, sondern im Zweifelsfall muss er gerichtlich geltend gemacht werden. Sonst ist die Verjährung nicht unterbrochen.
Ja, aber mein Bruder, habe ich ja, das ist ja das Problem, habe ich darauf angesprochen, dass er die Vermögenswerte von damals, als meine Mutter, zum Zeitpunkt, als meine Mutter starb, was da alles noch da war an Vermögen und so weiter. Und er mauert eben. Er,
da müssen Sie klagen, hilft nichts.
Bitte?
Da müssen Sie eine Klage erheben, da hilft nichts.
Frau Rutschi, okay, haben Sie noch...
Ja. Oder weil auch das Thema von weil es ja um Mediator ging, also das ist ja, wo finde ich denn einen Mediator, wenn ich erstmal diesen Weg beschreiten will und nicht gleich zum Anwalt?
Da wenden Sie sich an die Anwaltskammer, die örtliche Anwaltskammer, die kann Ihnen eine Liste von Mediatoren geben.
Also weil ich auch über kein Internet verfüge, also ich kann mir so jemanden nicht im
anrufen.
Internet aussuchen.
Sie können ja bei der Anwaltskammer anrufen.
Gibt
bei der Anwaltskammer. Und wo ist die? Oder wie findet man von der die Telefonnummer raus?
Ich glaube, da können Sie einfach die Auskunft anrufen.
Ja,
das bin,
ich, da
bin ich jetzt überfragt, ehrlich gesagt. Aber ich würde gerne aufgreifen noch, Herr Konrad, diese Idee mit dem Mediator. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass beide Parteien einem Mediator zustimmen müssen. Sonst gibt es auch keinen Prozess.
Gespräch.
Ne?
Also wenn eine Partei nicht bereit ist, einen Mediator einzuschalten, dann brauchen wir es nicht versuchen.
Mhm. Das heißt,
dann
erstmal
halt nur noch Klage.
Ja. Das heißt, erstmal liegt das Gespräch mit dem Bruder an, sozusagen.
So sieht's aus.
Ja. Vielen Dank, Frau Schmidt, dass Sie angerufen haben. Wir haben einen weiteren Hörer aus Hessen in der Leitung, der gerne anonym bleiben möchte. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihr Bezug zum Thema Erben?
Ja, danke erstmal, dass ich durchkommen konnte. Mhm. Ich habe ein mittleres Anwesen zu vererben. Bin der alleinige allein im Grundbuch eingetragen. Erben soll zunächst meine Frau nach meinem Ableben und danach meine Tochter, die ist verheiratet. Und ich möchte ausschließen, dass im Falle einer Scheidung zum Beispiel der Schwiegersohn miterbt. Wie kann ich das bewerkstelligen?
Ja, da müssen Sie einen Fachmann aufsuchen, der Ihnen ein entsprechendes Testament aufsetzt, was selbstverständlich möglich ist. Also die Folge, die Sie erreichen wollen, ist über ein Testament möglich.
Das heißt, ich kann es nur über ein Testament, was notariell verfasst oder beglaubigt ist?
Also ein Testament kann man auch handschriftlich machen. Wenn man es komplett handschriftlich macht, dann ist das genauso wirksam. Aber bei der Konstellation, die Sie da erklären, würde ich mir doch einen Fachmann hinzuziehen, weil da muss man schon ein bisschen mehr Kenntnis im Erbrecht haben, um das korrekt niederzulegen, so ein Testament.
Fachmann, das heißt ein Jurist, der in Erbrecht bewandert ist.
Ja, ich würde einen Fachanwalt für Erbrecht nehmen.
Das reicht.
Ja.
Darf ich Sie fragen, okay, haben Sie mit Ihrer Familie darüber gesprochen, über Ihre Pläne?
Ja, jetzt nicht im Detail, also im letzten Detail, weil das ja letzten Endes auch den Schwiegersohn betrifft. So detailliert habe ich das nicht besprochen, aber es treibt mich schon um, weil man muss ja realistisch sein heutzutage, dass wenn die Tochter letzten Endes als Alleinerbe eingetragen werden soll, dass dann im Falle, wie im Beispiel genannt, einer Scheidung, das geregelt ist. Mhm. Also auch dann zugunsten meiner Tochter.
Haben Sie selber solche Erbstreitereien auch in Ihrer Familie erlebt oder ist das da alles ganz einfach abgelaufen?
Jede Menge. Ich würde sagen, Erben müsste verboten werden nach dem, was man an familiären Erbstreitigkeiten auch in unserer Familie, in der Verwandtschaft erlebt hat. Das ist schon grausam. Also das sollte, also es gibt ja auch mittlerweile Veröffentlichungen, wo man sagt, Erbe ist also ein Thema, was man möglichst aus der Familie raushalten sollte.
Wie war das
Kann
bei
man
Ihrer?
Leider nicht.
Das stimmt. Wie war das bei Ihrer Familie? Was haben Sie da erlebt, wo Sie sagen, das war
grausam? Ja, ich hab so erlebt, dass da innerhalb der unmittelbaren Familie, es geht um ein großes Vermögen meines Onkels, der mit 70 gestorben ist und dann alles offen gelassen hat, 4 Kinder hinterlassen hat und die schreiten bis heute. Das ist jetzt mittlerweile 20 Jahre. Und die Familie ist total zerrüttet. Das Erbe, es sind mehrere Häuser, ist alles unterm Hammer gekommen. Und das ist furchtbar, was man da miterleben musste.
Was denken Sie, wie hätte das verhindert werden können oder einfacher gemacht werden können?
Indem man nicht aufgeschoben hat, indem man rechtzeitig vorher ein klares Testament verfasst hätte, wo das alles geregelt ist. Es ist eben versäumt worden. Das ist der Fehler gewesen. Mhm. Der gute Mann hat auch nicht damit gerechnet, also der Vater der Familie in dem Fall, hat nicht damit gerechnet, dass es so ausgeht und ist eben vorher verstorben und hat gedacht, die regeln das schon untereinander in gutem Einvernehmen. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Mhm. Also das ist wirklich eine Geschichte, wo man sagt, so bitte nicht.
Mhm. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass Sie das gerne gut regeln möchten jetzt für Ihre Tochter.
Ja, genau das. Richtig, ja.
Da möchte ich mich gerade einbringen, weil die unsichere Dynamik kommt ja auch sehr oft von außen. Also ein angeheirateter, der ganz eine andere Werthaltung und eine andere Dynamik mitbringt und eigentlich die Idee, die dann manchmal gewesen war, die friedliche Lösung der Kinder, die kommt natürlich in eine Dynamik rein, weil die haben auch geheiratet, die haben wieder Frauen und Männer mit anderen Interessen und so wird die ganze Dynamik eine andere und ist nicht mehr verpflichtet den Eltern. Deshalb denke ich auch, die einzige Möglichkeit, das gut zu regeln, ist, dass man ein gutes Testament macht oder wie Sie jetzt, Herr Konrad, dem Herrn auch geraten haben, dass das geregelt wird, was dann passiert, dass die Tochter alleine, dass das Erbe gesichert ist, sagen wir es mal so.
Das kann man ja durchaus schaffen. Also aus meiner Erfahrung ist das auch so, dass die Schwiegerkinder die Gefahr sind bei solchen Sachen. Die Kinder gehen in anderer Weise noch mit ihren Eltern um. Also die sagen, Mutter wohnt jetzt in dem Einfamilienhaus, die kann mich jetzt nicht auszahlen. Ich möchte das dann auch nicht. Die soll da weiter in Ruhe und Frieden leben. Während ein weiter entfernter Angeheirateter dann sagt, also das Geld könnten wir jetzt gut gebrauchen, nicht erst später, wer weiß, was übrig bleibt. Also da wird von außen sehr viel Druck gemacht. Deshalb bin ich auch dafür, dass man sich möglichst frühzeitig, das sah man eben an dem Fall, den der Herr geschildert hat, dass es nicht aufs Alter ankommt. Man kann auch mit einem Verkehrsunfall mit jungen Jahren aus dem Leben scheiden. Also man soll sich frühzeitig hinsetzen und gemeinsam mit denen, die es betrifft, mit denen auch mal erörtern, wie man sich das vorstellt und wie die sich das vorstellen. Das muss ja nicht konträr laufen und man kann es ja vielleicht angleichen. Aber es ist misslich, wie ich das erlebt habe zum Beispiel, dass die Eltern dachten, ja, Tochter möchte Geld haben und möchte mal studieren und sonst was machen und der Sohn soll den Betrieb kriegen. Umgekehrt war es der Fall. Also es war genau umgekehrt, wollten die Kinder das haben. Hätte man vorher mit ihnen gesprochen, hätte man ein bisschen Ärger vermeiden können.
Und es würde sich vielleicht auch das Gefühl von Ungerechtigkeit vermeiden lassen, wenn die Geschwister wissen, warum vielleicht einzelne Geschwister mehr oder anderes bekommen als die anderen,
richtig? Ich habe auch gerade so einen Fall, wo ich sage, so sollte man es gerade nicht machen. Also ein Vater von 5 Kindern ist schon angefangen bei dem jüngsten Kind. Zur Geburt hat das Kind schon ein Haus gekriegt mit Nießbrauch für den Vater. Und im Laufe des weiteren Lebens hat es noch ein Haus gekriegt für kleines Geld. Dann ist noch was übertragen worden. Dann hat er die Firma gekriegt, die hat er vor der Wand gefahren. Dann hat er noch einen Job bei seinem Vater gekriegt, hoch bezahlt für keine Tätigkeit. Und jetzt ist der Erbfall eingetreten. Und jetzt sind die anderen Geschwister natürlich einigermaßen aufgebracht. Das ist halt so. Ich kann es auch in gewisser Weise verstehen. Weil da ist ein Vermögen einfach verbrannt worden durch vorzeitige Übertragung an eine einzelne Person. Die anderen sind immer leer ausgegangen. Dem wurde auch nie mitgeteilt, was passiert ist. Das macht besonders ärgerlich dann, wenn man später feststellt, es ist was verteilt worden Und ich habe das nie mitgekriegt. Es ist mit mir nie kommuniziert worden.
Das heißt, es geht um eine offene, transparente Kommunikation, ja, schon, ja, zu Lebzeiten. Das wäre eigentlich das Beste. Einen herzlichen Gruß nach Hessen. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Danke mich ebenfalls herzlich für den Tipp.
Ja, sehr gerne. Und ich würde gerne noch eine anonyme Hörermail vorlesen. Eine Frau hat uns geschrieben, die jetzt schon große Angst hat vor dem Tag, wo ihre Eltern sterben. Es gibt jetzt schon so große Schwierigkeiten innerhalb der Familie. Sie würde das Thema vorher mit ihren Eltern gern besprechen, das Testament auch einsehen, um eventuellen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Aber die Eltern stellen sich quer. Wie kann man hier vermitteln?
Im Prinzip kann man das nicht, wenn die Eltern nicht die Einsicht gewähren wollen. Sie müssen es ja nicht. Mhm. Und da muss man sehr sehr feinfühlig vorgehen, damit man nicht den Eindruck erweckt, mir kommt es nur darauf an, dass ihr sterbt und ich möchte wissen, was ich dann kriege. Das ist ja das, was dann dabei rauskommt.
Frau Ritschi, das ist so ein bisschen tabu. Man spricht sowas ungern im Vorfeld an, ne? Diese Sache mit dem Erben.
Genau. Ich denke mir, da kommt es wirklich drauf an. Manche Eltern mauern total, aber mit einer gewissen Feinfühligkeit versuchen und auch vielleicht den Eltern sagen, das wäre ja feinfühlig. Es geht mir darum, dass wir, wenn ihr mal nicht mehr da seid, das irgendwie gut regeln können. Und deshalb müssen wir dass das zur Sprache kommt, aber das funktioniert nicht immer. Das funktioniert manchmal einfach überhaupt nicht, wenn die Eltern besonders mit dieser Dynamik der Kinder nichts zu tun haben wollen und keinen Konflikt. Weil der Konflikt kommt. Der Konflikt der verschiedenen Meinungen, sobald das Thema auf dem Tisch liegt. Und das muss man aushalten können. Und die Eltern müssen dann auch sagen können, schlussendlich bestimmen wir. Es geht uns einfach darum, dass ihr wisst, um was es geht. Das wäre eigentlich eine gute Regelung, die nicht immer funktioniert.
Und wenn die Eltern merken, da ist sowieso Streit, egal wie wir es machen, dann haben die Eltern ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Testamentsvollstrecker einzusetzen, der das dann sozusagen trennt. Der sagt, ich nehme den Nachlass an mich, teile den nach Testament auf und ihr habt miteinander eigentlich nichts zu tun. Das ist für den Testamentsvollstrecker nicht immer einfach, aber es ist eine Möglichkeit.
Olga Wernet aus Berlin ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Frau Wernet.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Geschichte ums Erben?
Ja, also meine Geschichte ist insofern ein bisschen anders, weil es ging letztlich gar nicht so doll ums Erbe, sondern ich hatte den Eindruck, also jetzt im Nachhinein den Eindruck, dass es sozusagen nur eine, sehr schöner Ausdruck, Büchse der Pandora geöffnet hat und ich ausgegrenzt wurde. Also es war so, meine Mutter ist mit knapp 100 Jahren gestorben, vor 8 Jahren.
Schönes Alter.
Ja, ganz. Und sie hat bis zum Schluss auch, glaube ich, noch gut und gerne gelebt. Das ist toll. Mein Vater ist schon lange tot, also da war, war sie schon lange alleine. Und sie hatte auch ein Testament, von dem wir zum Teil auch wussten und was auch mit Hilfe zum Beispiel meines einen Bruders entstanden ist, geschrieben. Und da war nicht viel zu erwarten an Überraschungen. Und wir unter uns Geschwistern hatten immer große Schwierigkeiten untereinander, also unterschiedlich. Unterschiedlich schwierig. Also mit meinem Bruder, den ich eben schon erwähnt hatte, hatte ich gar keinen Kontakt mehr seit vielen Jahren oder nur das Nötigste und mit meinen Schwestern so auch ein bisschen nur. Und dann war die Beerdigung und der Tod meiner Mutter und ich hatte so ein bisschen gehofft, weil das hatte ich auch schon mal gehört, dass man über den Tod von der Mutter oder von den Eltern auch wieder zusammenfindet. Dass man also sich öffnet und irgendwie das wieder den Kreis wieder schließt. Und haben wir über das Testament gesprochen und da gab es eben unter anderem eine Geige, die ich schon im Studium immer benutzt habe. Ich habe Musik studiert und bin unter den Geschwistern auch die Einzige, die Geige spielt. Und diese Geige war vom Erbe ausgeschlossen sozusagen. Da hatte meine Mutter verfügt, die soll im gemeinschaftlichen Besitz bleiben. Das war das einzige Stück, glaube ich. Naja, nee, es gab noch Briefe und Fotos und sowas, die auch im gemeinschaftlichen
Und um die gab es dann Streit, um diese Geige?
Um diese Geige gab es dann Streit, weil ich hatte den Wunsch gehabt, dass ich die noch, solange ich spielen kann, ich habe so ein bisschen Arthrose in den Fingern, dass ich die einfach bei mir aufbewahre und ja, weil das war nicht definiert, wer die jetzt aufbewahren sollte. Und das haben mir meine Geschwister wie ein, ja, wie so ein Eisblock sozusagen, habe ich das empfunden, haben die das verwehrt. Also ich habe diese Geige, obwohl ich ja mich gekümmert hatte um Versicherungen, ich hatte auch sogar angeboten, ich unterschreibe irgendwas, wenn sie da irgendwelche Sorgen hätten, dass ich die vielleicht mal verleihe oder so, und mache alles, aber sie haben es mir bis zum Schluss verwehrt. Und das war dann letztlich so eine Demütigung für mich, dass ich ja, dass ich den Kontakt abgebrochen habe und auch seitdem meine Geschwister mit mir auch nicht mehr Kontakt aufgenommen haben und wir seitdem kein Wort miteinander reden.
Frau Rutschi, wir haben gleich die Nachrichten. Wir haben noch ungefähr 30 Sekunden. Ich würde sagen, wir nehmen das jetzt einfach mit rüber in den zweiten Teil, wenn Ihnen das recht
ist. Für mich ist das okay, ja klar, natürlich.
Wir machen gleich an dieser Stelle weiter, um nach den Nachrichten. Und dann würden wir Sie bitten, dass Sie nochmal erzählen, was eigentlich vielleicht dahinter gesteckt hat, Ihrer Meinung nach, und dass Frau Rutschi dann darauf auch eingehen kann.
Gerne.
Wir haben noch eine Minute. Möchten Sie noch einmal ganz kurz erzählen, Frau Wernert, was Sie denken, was eigentlich dahinter gesteckt hat?
Aus meiner Sicht ist das größte Problem, dass wir noch nie das geschafft haben, unter uns Geschwistern oder auch früher mit unseren Eltern wirklich offen zu sprechen. Und da hängt ganz stark drin, dass mein Vater Alkoholiker war. Und das ist ja immer wie so ein schweres Tabu, was über einer Familie hängt. Und wir haben aber als Geschwister das auch nicht geschafft, das irgendwie zu durchbrechen oder irgendwie uns da gegenseitig zu öffnen.
Das heißt, da steckt eine ganz große Geschichte dahinter. Da sprechen wir gleich drüber. Erzählen Sie uns, meine Damen und Herren, Sprengkraft für die Familie, der Streit ums Erbe, darum geht's weiter. Rufen Sie uns an 00800 446 4464 und wir machen gleich hier an dieser Stelle genau weiter.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der heutigen Lebenszeit mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Sprengkraft für die Familie. Zum Streit ums Erbe können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch vor den Nachrichten schon getan Olga Wernert aus Berlin. Und wir mussten durch die Nachrichten unterbrechen. Sie hatten uns erzählt, Frau Wernert, von der Geschichte, dass vor 8 Jahren Ihre Mutter gestorben ist. Fünf Geschwister waren das, ne? Richtig? Gab keine Überraschung im Testament. Eigentlich war alles gut. Und dann gab es diese eine Geige, die Sie als einzige Musikspielende in der Familie gerne gehabt hätten. Und darüber ist dann der Streit ausgebrochen. Richtig? Habe ich das gut zusammengefasst?
Ja, alles richtig. Ja, ja.
Sehr gut. Was hätten Sie sich gewünscht in diesem Fall? Was wäre so Ihr Wunsch gewesen? Was hätten die Eltern anders machen können? Oder was hätten Sie sich gewünscht im Zusammenspiel mit der Familie? Weil Sie haben gesagt, das ist jetzt komplett auseinandergegangen zwischen den Geschwistern und Ihnen.
Boah, das ist eine richtig schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass meine Eltern was anders hätten machen können. Also ich glaube eigentlich sogar, dass die Idee, die Geige als gemeinschaftliches Erbe zu behalten, also da war immer so der Hintergedanke, dass das, falls mal jemand in Not gerät von uns Geschwistern, dass man die dann zur Not auch mal verkaufen könnte. Finde ich ein bisschen naive Vorstellung, aber gut, das war natürlich eine schöne Vorstellung, dass die einfach
Als Notreserve da sozusagen
genau,
liegt.
Ganz genau. Ich glaube, meine Mutter hat gerne die Augen zugemacht vor den Konflikten, die unter uns in der Familie, unter uns Geschwistern waren. Also ich habe eigentlich einen ganz guten Draht gehabt zu ihr. Sie hatte auch zu mir mit bestimmten Themen, wie zum Beispiel dem Alkoholismus unseres Vaters, immer ein offenes Wort. Und wenn ich aber darüber mit meinen Geschwistern sprechen wollte, haben die das total abgelehnt. Also ich wurde da richtig, mir wurde zum Teil der Mund verboten, wenn ich mit meiner Schwester oder mit meinem Bruder über dieses Thema reden wollte. Mhm. Und das ist vielleicht wirklich sehr, sehr weit zurückgegriffen, der große Klotz, der da uns behindert hat, dass wir nicht gelernt haben, darüber zu sprechen.
Ich glaube, das ist was Frau Rütschi sehr gut kennt aus ihrer Praxis, richtig, Frau Rütschi?
Das kenne ich sehr gut aus meiner Praxis und es ist ja so, dass das große Schweigen, also der Kinder untereinander, sind ja alle davon betroffen gewesen, von dem Alkoholismus und auch den ganzen Folgen, was das auch für die emotionale Entwicklung von Kindern hat, auch untereinander. Sie haben jetzt gesagt, es wurde nie darüber gesprochen, untereinander, weil wenn darüber gesprochen worden wäre, ist ja die Angst der Kinder, dass dann alles platzt, also dass dann das, was eigentlich noch so als heile Welt kann, ohne dieses Thema zusammengehalten werden, das wird dann gemacht und die Kinder sprechen nicht darüber. Das kenne ich sehr, sehr gut von Alkoholfamilien, also wo ein Alkoholiker ist. Und ich denke mir, das große Schweigen macht natürlich etwas und diese ganzen Gefühle, die unterdrückt wurden in der Jugend, auch die Dynamik, Eifersucht, Neid, was auch immer zwischen Kindern, also zwischen Geschwister ja auch. Man muss einfach lernen, damit umgehen. Das war kein Thema und ist jetzt anhand von einem Objekt, emotionalen oder ein Objekt, die Geige ist emotionalisiert worden. Jetzt soll die einfach nicht einem Kind zugutekommen. Ich glaube, das ist das Problem. Trotzdem von der subjektiven Erfahrung her ist es ja, die Geige liegt jetzt herum. Ich nehme nicht an, dass es eine Stradivari ist, die 100, 200, ich glaube, die sind noch teurer, weiß ich nicht. Aber es ist so wie ein Objekt, wo diese Emotionalität, vielleicht unterdrückte, die einfach nicht sein durfte, weil da wäre etwas geplatzt in der Dynamik. Das wird jetzt zum Demütigungsobjekt einer Erbin, sagen wir es mal so.
Und wie lässt sich damit umgehen?
Ganz schwierig. Ich meine, ich nehme an, die aus Kindern sind jetzt Erwachsene, ich weiß nicht, wie alt, das spielt auch gar keine Rolle, geworden. Und das Thema ist nie, die Gefühle sind vorhanden, aber es ist ja keine Kultur der Kommunikation entstanden. Und ich denke mir, man könnte mit Vernunft versuchen, das anzusprechen, aber manchmal tut das noch mehr eigentlich die Emotionalisierung fördern. Es ist ganz schwierig, da damit umzugehen, leider.
Das heißt, man könnte entweder versuchen, alle Geschwister an einen Tisch zu bekommen und zu versuchen, natürlich, so eine Art Familiensitzung zu machen, um das aufzuarbeiten. Das wäre eine große Chance.
Aber ob die Geschwister bereit sind.
Ja. Genau. Und ansonsten kann man selber schauen, seinen Frieden damit zu finden, richtig?
So ist es.
Frau Werner, ist das, was Frau Rütschi jetzt hier gerade ausgeführt hat, ist das etwas, womit Sie was anfangen können?
Ja, das ist die traurige Wahrheit, muss ich sagen, ja. Mhm. Also es ist jetzt halt gerade aktuell eben, dass meine jüngere Schwester furchtbar krank geworden ist. Die hat ganz schlimm Long-Covid und ich natürlich, mein erster Impuls war, ich fahre hin, ich helfe ihr oder so und das geht eben gar nicht im Moment. Wir haben keinen Kontakt. Ich habe jetzt vorsichtig versucht, einen Brief zu schreiben. Ich bin wirklich in so einer ganz, ganz starken Zwickmühle. Ich bin halt auch die allein ist. Das muss man auch noch dazu sagen. Das ist immer blöd.
Vielleicht ist der Impuls, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf als Moderatorin, auch wenn das nicht meine Rolle ist, vielleicht ist der Impuls ganz schön, jetzt in dieser Situation einfach den Kontakt nochmal zu versuchen aufzunehmen, wenn die Schwester krank ist.
Genau.
Ich meine, zum Eigenschutz ist es natürlich auch so, wenn sich das gar nicht auflösen lässt, dann muss man da auch mal einen Schlussstrich drunter setzen, muss sagen, ich lasse mich jetzt nicht durch ein Ding in einer Situation verhaften, die ich eigentlich so nicht möchte. Man wird da reingezwungen.
Aber das habe ich gar nicht,
weiter ausgeführt vorhin. Es hängt natürlich jetzt daran, dass also an dieser Geigengeschichte hängt ganz viel anderes noch dran. Die ganzen Briefe. Also ich komme aus so einer aus einer Akademikerfamilie und da waren viele tolle Briefe auch mit Wissenschaftlern und so weiter. Und die kriege ich auch nicht und die Fotos kriege ich auch nicht. Und also hängt noch viel hinten dran. Die Geige war sozusagen der Auslöser und der
die Büchse der Pandora halt von der Frau Ritschi geschrieben. Also vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sich langsam wieder anzunähern. Und wir wünschen Ihnen das auf jeden Fall sehr, Frau Wernitt. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, uns von Ihrer Geschichte erzählt haben. Vielen Dank fürs offene Teilen auch. Das hat bestimmt vielen Hörerinnen und Hörern auch Mut gegeben oder sich verstanden gefühlt in dem, was sie gerade erleben. Ich würde gern zitieren, Armin Leonard Fischer hat uns geschrieben. Danke für das Aufgreifen des Themas. Ich habe seit 1975 bis heute umfangreiche eigene Erfahrungen, weil ich bereits dreimal mit Testament bzw. Schenkung vor dem Tod und auch unter Pflichtteilsverzicht geerbt habe und in der weiteren Familie echte Tragödien, juristische Auseinandersetzungen, familiäre Zusammenbrüche erlebt habe. Von daher kann ich grundsätzlich empfehlen, dass Erblassende zu Lebzeiten und gemeinsam mit den Erben die Antworten zur Verteilung finden sollten. In all den Jahren bin ich allerdings nur für mich zur Auffassung gekommen, dass die bestehenden Verletzungen in der Familie niemals durch Testamente geheilt werden können. Und das bringt uns zu unserem Hörer, der angerufen hat, Herr Karsch aus Kohlbach. Denn, das habe ich schon gehört, Sie haben eine Idee, wie man das gut machen kann.
Ja, schönen Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen, alles Gute in die Runde. Es ist aus meiner beruflichen Praxis, habe ich das mal erlebt. Und zwar ist der Vater mit seinen 4 Kindern zu Lebzeiten, also da ging es um die Teilung des Hausrats. Und der hatte also recht wertvolle Antiquitäten, Gemälde und so weiter und ist mit seinen 4 Kindern durch das Haus gegangen und hatte 4-farbige Aufkleber und ist in seiner Gegenwart, sollten sich die Kinder entscheiden, wer möchte dieses Bild haben, wer möchte diesen Schrank haben, diese Kommode und so weiter. Auf diese Art und Weise, denke ich, hat er da einen immensen Streit vermieden, was letztendlich die wertvollen Gegenstände, die Auseinandersetzung dieser Gegenstände anbelangt hat, weil aus Respekt natürlich vor dem Erblasser haben die sich alle anständig benommen und haben da fair verhandelt. Es kam dann eben der entsprechende Aufkleber hinter das Gemälde, ein roter, blauer, gelber Aufkleber. Und so wurde dann praktisch der Hausrat nach seinem Ableben geteilt. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, den ich noch so vorbringen wollte. Ich finde es auch, ich glaube, das ist auch eben schon mal angesprochen worden, unheimlich wichtig, dass die Ehepartner oder Partner sollte keine Teilungsanordnung oder Testamentsvollstreckung oder irgend sowas angeordnet worden sein, dass die Ehepartner außen vor bleiben sollten. Dass also praktisch der Nachlass dann unter den Erben untereinander geteilt werden sollte, also besprochen werden sollte. Versuch, ohne jetzt sage ich mal Einwirken von außen, dass da eben eine Auseinandersetzung passiert. Und in dem Zusammenhang kann ich auch empfehlen, wenn es zum Beispiel um Schmuck geht, und so habe ich es erlebt, da hatte der Erblasser vorher Wertgutachten über die einzelnen Schmuckgegenstände vornehmen lassen, die Fotografien dazu. Dann haben sich die Damen oder die Partner hingesetzt und haben sich dann über den Schmuck auseinandergesetzt. Und das ist in ganz einvernehmlicher Art und Weise abgelaufen. Das sind nur so 2-3 kleine Vorschläge am Rande.
Sehr schön. Herzlichen Dank für diese Ideen. Und das werfe ich direkt noch rüber zu Frau Ritschi und Herrn Konrad, weil ich kann mir vorstellen, Sie haben in Ihrer Praxis das auch oft genug erlebt, dass irgendwelche Dinge vererbt worden sind an bestimmte Kinder, die das vielleicht gar nicht wollten und dafür wollten aber andere das eigentlich haben. Kann das sein?
Das ist häufig so. Und ich habe eine ähnliche Methode herausgefunden oder ich benutze eine ähnliche Methode, wie der Herr gerade erklärte, dass ich mit den Erben dann, wenn es um Einzelgegenstände, zum Beispiel Antiquitäten oder sonst was geht, in die Wohnung gehe und dann die nacheinander, meinetwegen angefangen mit dem Ältesten oder dem Jüngsten, jeder kann sich ein Stück suchen und dann ist der Nächste dran und der Nächste. Und das klappt in der Regel, wenn nicht ganz großer Streit ist, klappt das auch.
Und Sie hatten das auch einmal, ne, das habe ich gelesen, dass es ein Teil gab, was alle haben wollten. Und da gab es aber auch eine intelligente Lösung dann.
Ja, da haben wir uns dann darauf geeinigt, dass Jahr um Jahr der Besitz einem anderen zugeht. Also es ging um irgendeine Medaille, die der Vater mal erhalten hat. Und alle hatten emotionales Interesse. Und jeder wollte, ich möchte die aber auch haben. Okay, haben wir gesagt, dann machen wir das so reihum ein Jahr. Jeweils ein Jahr liegt das bei einem der Kinder. Das hat auch geklappt.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Karsch, dass Sie angerufen haben. Frau Rütschi, haben Sie auch noch einen Tipp?
Ich denke mir, die Idee des Vaters mit seinen vier Kindern im Haus rumzugehen und das anzuschreiben, ist natürlich eine gute, weil die Kinder können sich die Objekte, die ihnen gefühlsmäßig nahe sind, ohne jetzt diesen materiellen Überbau aussuchen, und das wird dann so geregelt. Sobald das natürlich beim Erbe materialisiert wird, das ist so und so viel wert und dieses Bild, dann wird schon schwieriger. Dann wird das Gefühlsmäßige nicht mehr so berücksichtigt. Und das finde ich eine sehr gute Idee. Habe ich auch schon sehr oft gehört, dass das dann geklappt hat.
Eine Hörerin hat uns auch gemeldet, ich habe meine Oma sehr gern gehabt und war auch oft bei ihr jede Woche. Sie hat mir viel beigebracht. Als sie sehr alt war, hat sie an verschiedene Dinge Zettel angeklebt, also genau die Idee, und gefragt, was ich gerne haben möchte. Ich habe ein reiches Erbe. Sie hat mir auch während meiner Ausbildung mein Zimmer bezahlt. Das war Teil des Erbes meiner Mutter. So habe ich eine sehr großzügige Oma und Opa in bester Erinnerung. Also es gibt,
das reicht natürlich nicht. Also das erbrechtlich reicht das ja nicht. Genau. Wenn zu Lebzeiten irgendwo was angeklebt wird, das hat erbrechtlich keine Bedeutung. Wenn man sich streiten will, tut man es trotzdem. Mhm.
Das heißt, es kommt im Grunde eben darauf an, das haben wir ja gerade schon gesagt, dass man, wenn es geht zu Lebzeiten, das Dynamit, das in der Familie ist, schon versucht aufzulösen, richtig?
Das ist so. Bloß wenn diese Regelung, die eben angesprochen wurde, dass man zu Lebzeiten rumgeht, man guckt sich das an, dann fehlt das eine Teil, das der eine sich ausgesucht hatte beim Erbgang. Dann ist Misstrauen da. Dann hat man mit der Methode sozusagen einen richtigen Streit erzeugt.
Das heißt, das Ganze sollte tatsächlich auch juristisch abgeklärt werden und festgezurrt werden.
Ja, das hilft teilweise nicht anders. Mhm.
Ich würde gerne noch zwei... Ja, Frau Rötschi, würden Sie dazu gerne noch was sagen?
Nein, das ist absolut meine Meinung. Es muss wirklich auf beiden Seiten, ich denke mir, Respekt in der Familie gegenseitig, das ist ja das Erstrebenswerte, aber der funktioniert manchmal dann nicht mehr, wenn der Erblasser gestorben ist. Und deshalb muss man das auch juristisch sauber wirklich lösen.
Ich würde gerne noch zwei Hörermails, Hörerinnenmails vorlesen. Und zwar hat uns Peggy Fees geschrieben, in Baden-Württemberg gibt es ein Sprichwort, ich glaube, das gibt es nicht nur dort. Sprichst du noch mit deinen Geschwistern oder hast du schon einen Erbgang hinter dir? Bei uns haben sich die Mengenverhältnisse geändert. Geschwister, die vorher nicht miteinander gesprochen haben, sprechen jetzt wieder miteinander. Andere haben sich rausgezogen. Ich glaube, das ist in fast allen Familien so. Und dann ist noch eine anonyme Mail reingekommen. Ich möchte ein gutes Beispiel beitragen. Meine Schwester und ich waren enterbt. Es sollten nur unsere beiden Brüder erben. Nach dem Tod unserer Mutter klagten meine Schwester und ich unseren Pflichtteil ein. Nach dem Tod unseres Vaters setzten sich unsere Brüder zusammen und erklärten, dass alles, was noch vorhanden ist, durch vier geteilt werde und alle vier Geschwister den gleichen Anteil erhalten sollen, egal was im Testament steht. Wir Geschwister stehen uns nun noch näher. Also es gibt auch gute Beispiele, wo Familien vielleicht oder Geschwister durch ein Erbe, vielleicht auch durch die Sprengkraft, die da drin steht und das mit damit richtig umgehen, noch näher zusammengerückt wurden. Kennen Sie das auch, Frau Rütschi?
Das kenne ich auch, ja. Ich erinnere mich an einen Fall von zwei zerstrittenen Schwestern, wo ein Angeheirateter eine ganz schlechte Rolle hatte. Und als die Schwestern das realisiert hatten, das war ein wirklich schrecklicher Erbstreit, dann haben sie diesen Mann ausgeschlossen, mit einem Mediator, die Lösung erarbeitet, und dann haben die wieder Nähe gefunden. Also das gibt schon, wenn man eine Möglichkeit findet, ins Gespräch zu kommen mit Hilfe und im Andenken der Eltern auch eine Lösung zu finden. Das ist für mich jetzt ein wichtiger Teil, dass auch die Eltern, man hat das ja Geld ja geerbt, man hat es bekommen, dass man den Eltern zuliebe auch noch das berücksichtigt. Das wäre für mich eigentlich, das war jetzt in diesem Fall eine sehr gute Lösung.
Und ich habe beim Autor Kai Jonas gelesen, mit Erbschaft hinterlasse ich auch einen Teil von mir selbst und ich muss mich fragen, was ich hinterlassen möchte, Streit oder Einigkeit. Auch das ein Appell nochmal an die Eltern, ja, die was vererben, dass sie da nicht noch alte Rechnungen vielleicht sogar mit dem Erbe dann aufmachen oder versuchen zuzumachen, richtig?
Ja, man genau. merkt das schon, wenn ganz viele Testamente vorliegen, die immer wieder nach Situation geändert wurden, dann weiß man auch schon, dass die Eltern mit diesem Testament oder mit der Erbeinsetzung Druck ausüben wollten auf die Nachkommen. Das kommt vor. Mhm. Und das finde ich besonders misslich, muss ich sagen.
Wir haben schnell noch eine Hörerin in der Leitung, Dagmar Kallmeier aus Berlin. Guten Morgen, Frau Kallmeier. Ganz kurz noch, was ist Ihre Geschichte?
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, weil ich habe echt eine positive Erfahrung. Und ich hatte in meine Mail nämlich reingeschrieben, dass man nicht nur Güter vererbt, sondern man vererbt ja auch eine Haltung. Und wenn man in der Familie, sage ich mal, eine Haltung kultiviert, die, ich sag mal, im Grunde genommen christlich oder was weiß ich ist, und gerade wenn doch jemand stirbt, dann steht man ja auch vor dieser Endlichkeit. Also dass man eigentlich, also ich habe durchweg positive Erfahrungen. Wir haben schon fünfmal mehr oder weniger, wir haben schon Häuser geerbt mit 9 Leuten, also mit Cousins, Cousinen. Also wir mussten durchs Haus gehen bei meinem Onkel, der hat sehr viele Kunstgegenstände gehabt. Und da hat der eine, hat das Meißner hätte ich echt auch gerne gehabt. Aber egal, dann hat der das halt genommen. Und wir haben alle, es ist wirklich toll, wir sind 9 Leute und haben diese Haltung gehabt. Irgendwann müssen wir das auch wieder vererben. Und es ist viel besser eigentlich, wenn man doch eher so ein Reichtum in sich hat. Also wirklich, genau. Und deswegen finde ich, dass man auch bei Zeiten eine Haltung an seine Kinder vererben kann, dass es nicht darauf ankommt unbedingt. Und dann ist es tatsächlich eine friedlichere Stimmung. Also wir haben durchweg durch die Generationen Frieden in der Familie. Wir haben sehr viel Erbe gehabt. Wir ärgern uns einmal über die Steuern. Also wir haben ein kleines Häuschen. Da haben wir mittlerweile mehr Steuern bezahlt, als das Häuschen wert ist, weil das so oft vererbt wurde. Aber sei es drum. Das ist der Staat. Aber ich wollte nur sagen, also man kann das vorleben und dann wird es auch nicht ganz so schlimm am Ende.
Das heißt, also, was sind für Sie die Knackpunkte? Was ist das, was es zum Erfolg macht?
Dass man auch, also wir sind schon so erzogen worden, dass man einfach nicht immer guckt, wer hat jetzt das Größte. Also schon, wir sind zu viert aufgewachsen, wir waren nicht reich und es ging nicht immer darum, der hat jetzt das Maschinenbaustudium bezahlt bekommen und ich habe nur dies oder das. Also es wurde nicht... Natürlich gucken wir, dass es gleichmäßig ist, aber wenn jetzt einer mal mehr hatte, ging das. Es hat sich irgendwie ausgeglichen und wir haben auch irgendwie bis heute, wir haben so eine tolle Beziehung, weil wir, ich sag mal so, ich glaube grundsätzlich, man muss auch genug haben, wenn wir jetzt alle bitterarm wären und wir wären alle irgendwo am Kratzen, dann wäre es vielleicht tatsächlich anders, also wenn man wirklich nicht viel hat. Aber da wir alle haben unser Einkommen und unser Auskommen und unsere Familien, und wir finden unseren Frieden woanders als jetzt darin, ob ich jetzt diesen Teppich da kriege oder diese Uhr. Also, und dann denke ich sogar, wenn der das so unbedingt muss, ja, da ist so ein etwas entfernter, wenn der das jetzt unbedingt, dann soll er es doch haben. Ich brauche es nicht. Also wirklich, und dieses, dass ich das nicht brauche, das habe ich von meinen Eltern gekriegt. Und das ist doch ein viel besseres Erbe, oder?
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort sozusagen schon. Vielen Dank, Frau Kallmeier, dass Sie angerufen haben. Weil Frau Ritschi, ne, noch mal zur Entspannung auch für alle, selbst wenn man sich bemüht, alles gerecht zu verteilen, absolute Gerechtigkeit ist eigentlich nicht zu erreichen, wenn jetzt nicht so eine wunderbare Grundstimmung schon, wie wir gerade gehört haben, in der Familie ist. Absolute Gerechtigkeit ist eine Illusion, richtig?
Absolute Gerechtigkeit ist eine Illusion. Was wirklich entscheidend ist, ist die Haltung. Das denke ich mir auch. Und ich sage immer, Erben ist doch auch ein Geschenk, das wir bekommen.
Also nichts, was mit Anspruchshaltung verbunden ist.
Genau.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich würde mich gerne bei Ihnen beiden bedanken. Sprengkraft für die Familie, der Streit ums Erbe stand heute im Mittelpunkt der Sendung. Herzlichen Dank Ihnen, Frau Gabrielle Ritschi, Psychologin, Therapeutin und Autorin des Buchs Erben, Büchsen der Pandora, und bei Stefan Konrad, Fachanwalt für Erbrecht und Mediator. Und Sie dürfen noch mal in einem Satz sagen, Herr Konrad, was das Wichtigste ist für ein gutes, versöhnliches Erbe. Nur ein Satz.
Das Wichtigste ist ein Gemeinsamkeitsverständnis, dass man zusammengehört, dass man Familie ist und dass man das auch, eben wie die Dame erklärte, dass man das mitbekommen hat. Dann geht alles gut.
Und auch wenn es zu schmerzvoll wird, das haben Sie auch schon gesagt, auch irgendwann den Schlussstrich ziehen, ja, wenn es sein muss. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Wir danken natürlich besonders auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle meine Kollegin Petra Ensminger mit dem Thema beschäftigen, nur Last und Bürde, die Bedeutung von Arbeit in unserem Leben steht dann im Mittelpunkt. Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat eines Landsmanns von Ihnen, Frau Rütschi, nämlich des Schweizer Philosophen Johann Caspar Lavater, der sagte, man lernt jemanden erst richtig kennen, wenn man gemeinsam geerbt hat. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.